fängt man eine Mucke. Ne? Also nach ein bisschen Ausprobieren hat es jetzt ja endlich geklappt. Wir wollen heute das Zwischenspiel Farblehre machen. Ich will Ihnen also ein bisschen was zur Farblehre erzählen. Bei weitem nicht alles, was ich dazu weiß. Aber Sie wollen wahrscheinlich auch gar nicht alles wissen. Springen wir mal direkt rein. In der DIN-Norm 5033 steht Folgendes drin. Farbe ist diejenige Gesichtsempfindung eines dem Auge strukturlos erscheinenden Teiles eines Gesichtsfeldes, durch die sich dieser Teil bei einäugiger Betrachtung mit unbewegtem Auge von einem gleichzeitig gesehenen, ebenfalls strukturloses angrenzenden Bezirk allein unterscheiden kann. Hast du das verstanden? Müssen Sie auch nicht. Ist vielleicht am Ende, wenn Sie die ganze Vorlesung sich angehört haben, erscheint Ihnen das ein bisschen präziser. Oder auch diese Definition hier von Jörg Nenni oder Begriffsbestimmung. Die Farbwahrnehmung ist eine geheimnisvolle Meisterleistung unseres Gehirns. Da hat er recht. In der Außenwelt existieren keine Farben. Da hat er auch recht. Farben sind Ideen, Empfindungen, Konstrukte unseres Bewusstseins. Ihre Wahrnehmung entspricht einem kognitiven Prozess, welcher mit Erinnerung korreliert ist. Ja, aber so ganz griffig ist das alles noch nicht, oder? Also, dass wir jetzt so sagen könnten, Sie wissen jetzt, wir können die Vorlesung beenden, was Farbe ist, glaube ich nicht. Und tatsächlich ist das auch so, dass man sich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden damit beschäftigt, die alten Griechen schon. Und man hat sehr viele Aspekte von Farbe gefunden. Wir haben natürlich Farbwahrnehmung gefunden, haben das dann in der modernen Wissenschaft, in die Physiologie und Psychologie ausgelagert, sollen die sich damit beschäftigen. Wir haben Farbordnungen festgelegt, ganz früher. Also subjektiv, so wie wir es empfinden, ist besonders bedeutsam in der Kunst, aber auch Harmonien, um so etwas erkennen und beschreiben zu können, Farbwirkungen. Wir wollen jetzt eigentlich mit Farbe rechnen. Wir müssen dazu Farbe erzeugen. Wir müssen Farbe mischen. Es gibt nicht nur ein paar Physiker, es gibt auch interessierte Informatiker, die daran interessiert sind, Farbe zu messen, also etwas objektiv bestimmen zu können. Wir müssen Farbe übertragen, nicht nur im Farbfernsehen, sondern auch, Sie sahen ja die Schwierigkeiten mit dem Kabelchen hier. Und wir müssen last not least und auch Farbe auswählen am User Interface. Dazu machen wir heute nur so ein ganz bisschen. Also ganz, ganz, ganz viele Aspekte. Es wäre überhaupt kein Problem, eine ganze Vorlesung vierstündig, ein Semester lang über dieses Thema zu halten. Und am Ende wären immer noch Themen offen. Garantiert. Wir müssen uns also kurz fassen. Und kurz fassen heißt, trotzdem eine lange Liste zu haben. Wir können einige Aspekte nur betrachten. Wichtig für Sie ist aber, dass Sie das dann verstanden haben. Und nicht den ganzen Unsinn glauben, der im Internet weit verbreitet ist. Ich glaube, Farbe ist eines der Begriffe, die bei Google oder sonst welchen Suchmaschinen die meisten Antworten liefern. Und es gibt zu viele Leute, die glauben, es verstanden zu haben. Und wenn man dann genau nachschaut, ist das leider nicht so. Also jetzt in einer Vorlesung will ich versuchen, Ihnen beizubiegen, was denn eigentlich Farbe ist. Wir hatten schon diese Definitionsversuche gesehen. Jetzt, ich bin ein bisschen vorsichtiger, ich sage mal, wir machen eine Begriffsbestimmung. Was richtig ist, ist, Farbe ist nur eine menschliche Empfindung. Schon Tiere, die meisten Tiere empfinden es anders, lediglich die Primaten sehen Farbe so ähnlich wie wir. Licht ist dasjenige, was bei uns die Empfindung auslöst, die Wahrnehmung Farbe. Licht ist das, was reinfällt in unser Auge und dann in unserem Kopf Farbe auslöst. Also ohne unser Auge und ohne unser visuelles System, alles das, was hier hinter dem Auge sitzt, vor allen Dingen hinten im Hinterkopf, das visuelle System des Gehirns, das ist das, was für uns den Sinneseindruck Farbe erzeugt. So, und um das jetzt ein bisschen durchzugehen, ist die erste Frage, was ist Licht? Na, Licht, sagt der Physiker, ist elektromagnetische Strahlung, ganz einfach. Und elektromagnetische Strahlung breitet sich als sinusförmige Welle aus, auch ganz einfach. Was sind Wellen? Wellen sind Schwingungen, also so hoch und runter, die sich aber zeitlich und örtlich ändern. Das ist wichtig. Ja. Und elektromagnetische Strahlen gibt es sehr, sehr viele. Das fängt an bei Radiowellen hier. Die haben dann typischerweise Wellenlängen, ohne das jetzt genau zu definieren, von einem Meter bis einem Kilometer. Geht über Infrarot, über die Wärmestrahlung. Also Wärme kann auch anders übertragen werden, durch Leitung, durch Konvektion. Aber durch Wärmestrahlung, das ist auch elektromagnetische Strahlung. Das Schöne, was Sie vom Ofen empfinden, dieses Wärmegefühl. Und dann gibt es einen relativ kleinen Bereich, nämlich von 400 Nanometer Wellenlänge bis zu 700 Nanometer Wellenlänge. Das ist sichtbare Strahlung. Das ist Licht. Und nur diesen kleinen Ausschnitt, den betrachten wir als Licht. Gut, dann gibt es daran anschließend noch das UV-Licht, das sagt schon Ultraviolett, das ist ein bisschen weitergehend. Röntgenstrahlung gehört dazu, Gammastrahlung gehört dazu. Man sieht also, die elektromagnetische Strahlung kann sehr nützlich sein, sie kann aber auch bei Gammastrahlung sehr, sehr schädlich sein. Kommt darauf an, welche Wellenlänge sie hat. Und diesen kleinen Teil, den wollen wir uns jetzt genau anschauen. Und wenn wir den genauer anschauen, dann stellen wir schnell fest, Licht unterschiedlicher Wellenlänge nehmen wir als unterschiedlichen Farbton wahr. Zu jeder Wellenlänge ist ein Farbton zugeordnet. Hier am Anfang violett, darum nennt man auch das, was danach kommt, ultraviolett, also nach dem Violett. Dann blau, cyan, grün, gelb, orange, rot und dann eben Infrarot. Diese Infrarotstrahlung ist die Wärmestrahlung. Das, was Sie unter der Rotlichtlampe zum Beispiel empfinden, das ist typische Wärmestrahlung. Ja. Aber, prima, so sagen uns das die Physiker, das sind aber nicht alle Farben. Wo sind denn jetzt die Pastellfarben? So ein verweißlichtes Grün ist da unten in dem Spektrum nicht drin. Genau, ist auch gar keine Spektralfarbe. Wir sehen hier übrigens die Farben des Regenbogens. Genau, das Licht wird aufgespalten im Regenbogen auch in diese Farben. Da kommt jetzt die Wahrnehmung ins Spiel. Auch dieses Farbsehen ist nur eine Wahrnehmung. Physikalisch ist es nichts anderes als Licht verschiedener Wellenlänge. Okay? Trifft dieses Licht verschiedene Wellenlängen jetzt in unser Auge ein, tritt hier ein, trifft hier hinten auf die Netzhaut und da gibt es einen kleinen Punkt, der heißt Fovea centralis. Das ist der Punkt des schärfsten Sehens, so hat das Auge das eben eingerichtet. Und genau da und vor allen Dingen da befinden sich drei verschiedene Rezeptortypen. Nämlich Grünrezeptoren, Rotrezeptoren und Blaurezeptoren. Und weil diese Rezeptortypen eben ja auch direkt mit der Wellenlänge zusammenhängen, ist das Rote eben der Low-Rezeptor, das Medium-Rezeptor und der Long-Rezeptor, die langen Wellenlängen, der Medium-Rezeptor und die Short-Rezeptoren. Was machen diese Rezeptoren jetzt? Ja, diese Rezeptoren reagieren auf Licht bestimmter Wellenlänge. Und das sind die Empfindlichkeitskurven hier. Das heißt, der Blaurezeptor wird am stärksten angeregt von Licht, das hier im Blau-Violett-Bereich liegt, 430 Nanometer. Aber er wird auch noch angeregt, meinetwegen von diesem hier, von dem Blau-Grünen, aber eben nicht mehr so stark. So müssen Sie diese Kurve interpretieren. Hier bräuchten Sie etwa ein doppelt so starkes Signal, damit Sie die gleiche Rate an Nervenimpulse dann bekommen. Okay? Und entsprechend grün und rot auch. Und wir sehen, diese drei Rezeptorkurven haben ihr Maximum an unterschiedlichen Stellen, haben auch unterschiedliche Empfindlichkeiten und sie sind eine gute Wahl, um das gesamte Spektrum abzudecken. Was immer jetzt eine gute Wahl heißt. Kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, nämlich zur additiven Farbmischung. Betrachten wir spektral, dann ist es eben nicht so, dass wir immer eine Fläche haben müssen, sondern wir können auch mit einer einzelnen Wellenlänge farbiges Licht aussenden. Laserlicht ist typischerweise Licht einer bestimmten Wellenlänge, nur einer Wellenlänge, noch mit zusätzlichen Eigenschaften. Und natürlich sehen wir Laserlicht auch farbig. Rot, grün, gelb, alles das ist erzeugbar. Okay? So, und das kann unsere Rezeptoren eben anregen. Das Tolle ist jetzt, wenn ich jetzt drei Laserquellen hernehmen würde, einen blauen Laser, ich muss das mal gerade so, dass die Zeigeroptionen immer da sind, einen blauen, einen grünen und einen roten, dann würden die sich einfach aufaddieren, wirklich addieren. Das heißt, die Wellen würden sich überlagern und gut ist. Unsere Rezeptoren trennen es dann aber wieder in drei Signale. Und weil wir drei Rezeptoren haben, ist die gesamte farbige Welt dreidimensional. Das wird uns noch oft begegnen. Das heißt, wir können mit so Linienspektren anregen und tatsächlich diese Anregung würde diese Farbe ergeben. Wir können aber auch mit flächigen Quellen anregen, solche nahezu idealen Quellen. Auch die addieren sich dann so auf, wie hier ungefähr gezeigt. Das heißt, für jede Wellenlänge einfach den Anteil aufaddiert. Bis hierhin nur den blauen Anteil, dann kommt da der grüne, die drei grünen Anteile dazu und so weiter. Und wir sehen, dass wir ein durchaus strukturiertes Spektrum bekommen und das würde dieses Grün-Oliv erzeugen. Das heißt, auf diese Art und Weise können wir Licht mischen, echt addieren und wir sehen jedes Mal eine andere Farbe. Und das ist dann das Prinzip, die idealen Grundfarben wären Rot, Grün und Blau. Die Hintergrundfarbe wäre kein Licht ist schwarz. Und die Summenfarbe, wenn alle zusammenkommen, das können wir eben auch in solchen Experimenten rausfinden, dann nehmen wir Weiß wahr. Und es gibt viele Möglichkeiten, solche Überlagerungen zu machen. Auch das ist spannend. Wir können drei farbige Lichtquellen, nehmen wir an Scheinwerfer, Taschenlampen mit farbigen Filtern davor nehmen. Dann hätten wir so eine rote Lichtquelle, würden so einen Lichtpunkt erzeugen. Jetzt nehmen wir eine zweite Lichtquelle, eine grüne Lichtquelle und strahlen da so halb auch drauf. Dann sehen wir mit einmal in der Mitte was Gelbes. Ja? Machen wir das mit einer blauen Lichtquelle, dann sehen wir in der Mitte Magenta. Und schalten wir alle drei an, dann sehen wir in der Mitte mit einmal Weiß. Das ist genau, das wäre das Experiment. Echte Überlagerung von Lichtenergie. Echt, die addieren sich. Und erzeugen bei uns verschiedene Sinneseindrücke. Ich finde das spannend. Es geht aber auch anders. Verrückterweise, hier habe ich jetzt Rot und Blau. Und zwar ganz kleine Kästchen gemacht. Und die habe ich hier nochmal verkleinert. Und nochmal verkleinert. Und was sehen wir? Ja, tatsächlich, die sind, das ist jetzt das reine Magenta, was ich hier erzeugen kann. Aber wir sehen durchaus, wenn das so weit verkleinert wird, dass jetzt ein Rezeptor, der hat ja eine Fläche, dass die Lichtpunkte, ja, sowohl ein blauer als auch ein roter, diesen einen Rezeptor anregen, dann überlagern die sich auch. Das heißt, der Rezeptor wird sowohl von dem blauen als auch von dem roten angeregt. Und siehe da, es entsteht die Mischfarbe. Also additive Mischung durch kleine Punkte. Durch sehr kleine Punkte. Das ist übrigens das Prinzip, wie wir hier auf dem Monitor überall Licht erzeugen. Ja? Sehr, sehr kleine Pixel ergeben zusammen den Farbeindruck dann. Und diese Pixel sind nur rot, grün und blau und hier nochmal so schematisch dargestellt. Ja, es funktioniert tatsächlich. Und Sie müssen es mir jetzt glauben, das ist nichts anderes als eine weitere Verkleinerung in Photoshop. Dieses Bild immer kleiner gemacht, also die Kästchen und dann entsprechend dargestellt. Funktioniert wunderbar. Es gibt immer noch eine andere Möglichkeit, additiv zu mischen, nämlich sukzessiv. Die Idee ist einfach die, ich kann das natürlich nebeneinander anordnen, so klein nebeneinander, die Lichtpunkte, dass die vom Auge nicht mehr aufgelöst werden, ja, dass sie nicht mehr getrennt sichtbar sind. Ich kann sie aber auch zeitlich hintereinander so schnell anschalten und wieder ausschalten, dass ein Rezeptor, der eine gewisse Zeit braucht, um erstens den Impuls dann auszulösen, den Nervenimpuls, dann aber eine Zeit lang auch nichts anderes mehr machen kann. Das heißt, rege ich den schnell genug hintereinander an, nimmt er auch die Mischfarbe wahr. Also wird er angeregt einfach. So, und das kann ich auch machen. Das heißt, wir gucken uns das mal an. Das ist nicht so ganz ideal, ja? Aber da unten wechselt nichts anderes als Rot und Blau. Und so mit ein bisschen Fantasie, und das haben Sie ja, können Sie sagen, okay, das ist dasselbe. Das sind jetzt die... Wer hat Nein gesagt? Nein, das sind die Unzulänglichkeiten dieser Technik. Also würde das wirklich ganz gleichmäßig und schnell genug machen, würde dieser Farbeindruck entstehen. Ich glaube, wenn man ein bisschen Mühe sich gibt, sieht man das auch. Was heißt Mühe geben? Also wenn man mir ein bisschen glaubt, sagen wir mal so. Diese ganzen Sachen sind wichtig und das müssen Sie auch wissen. Und noch eins müssen Sie wissen. Im Prinzip funktioniert das genauso auf dem Display. Aber auf jedem Display, noch aus der alten Röhrentechnik heraus, gibt es ein bestimmtes Phänomen. Und das ist dieses Gamma-Phänomen. Und das, was wir einfach sehen, ist, dass so eine Röhre nicht linear ist. Also, wenn ich ein Delta, meinetwegen ein Delta von 0,2, hier im, an Eingangsspannung erhöhe, dann erhöht sich, und das wäre jetzt hier ein Fünftel, das weiß ich, wären also 20%, dann erhöht sich der Licht, die Lichtausgabe nicht etwa um 20%, sondern die Röhre macht so, bis 0,2 hat sie nur 0,05 oder so etwas an Lichtenergie ausgegeben und bei 0,4 hat sie immer noch 0,15, bei 0,6 hat sie dann 0,3, also deutlich nicht linear. Und diese Nichtlinearität kann man ganz gut mit einer Exponentialfunktion beschreiben und die hat genau den Exponenten 2,2. Bei unterschiedlichen Monitoren ein bisschen unterschiedlich, von 2 bis oder von 1,5 bis 2,8, sowas. Okay. Und genau dieses Phänomen, das ist jetzt verrückt, weil man immer Kompatibilität zu den alten Röhren haben wollte, hat man jetzt auch hier wieder weitergebaut. Denn natürlich kann ich an diesem Ausgang hier auch einen Röhrenmonitor anschließen. Und der Röhrenmonitor sollte bitte genau das, dieselbe Farbe anzeigen wie der LC-Monitor. Und darum hat man diese Verzerrung, die nur inhärent, auf diese Art inhärent in der, bei der Röhrentechnik ist, hat man übernommen. Und was macht man? Um dieses auszugleichen und wieder Linearität zu erzeugen, macht man eine Vorverzerrung. Das heißt, man macht genau diese Kurve, stellt man genau in der Elektronik her, ja, und sodass dann erst diese Verzerrung stattfindet, dann die Verzerrung der Röhre oder des nachempfundenen Monitors, sodass in etwa eine lineare Beziehung herauskommt. Das heißt, schreiben wir lineare Werte in den Bildspeicher, kommen auch lineare Werte nachher heraus. Aber genau nur, weil diese Gamma-Verzerrung da ist. Diese Gamma-Vorverzerrung und die eigentliche Verzerrung im Monitor. Und der Effekt ist schon erheblich. Also das wäre ein Graukeil ohne Korrektur. Und wir schauen es uns jetzt gleich an mit Korrektur. Da sieht man, hier ohne Korrektur saufen der Schwarzbereich, wie die Designer sagen, die Farbe säuft ab. Also der Schwarzbereich ist viel zu groß. Ja, hier in der Mitte liegt nicht etwa ein mittleres Grau, sondern nur durch die Korrektur liegt hier in der Mitte dann ein mittleres Grau. Ja? Okay, das ist diese Gamma-Korrektur. Das kann man auch noch weiter beschreiben. Problem ist nur, aber man hat sich inzwischen einigermaßen geeinigt, bis vor 2-3 Jahren war das noch schlimmer, hatte der Mac immer ein anderes Gamma. Darum sahen die Bilder auf den Macs auch immer anders aus, als oft auf den PCs. Ja. Man kann sich so einigen, nur man muss wissen, was man gemacht hat. So. In der Regel wird das durch Lookup-Werte gemacht, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Mit dieser additiven Farbmischung kann ich natürlich eine Menge Farben erzeugen. Aber in der Drucktechnik, im Malkasten, in Ihrem Wassermalkasten, geht das aber nicht so. Da können Sie ja nicht zusätzlich Licht erzeugen, da ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Rot, das geht ja nicht. Also wie funktioniert das da? Es funktioniert tatsächlich anders. Und zwar dadurch, dass ich weißes Licht hernehme und jetzt an der farbigen Fläche da etwas subtrahiere, rausnehme aus dem Spektrum. Also aus dem Spektrum etwas herausnehme. Okay, und das wollen wir uns mal gerade anschauen. Das wäre jetzt ideal weißes Licht, also sehr ideal, energiegleiches Spektrum, überall die gleiche Energie. Das ist das Licht, mit dem ich die Räume ausleuchte. Das ist übrigens also auch physikalisch sehr, sehr sinnvoll, hier nicht etwa rotes Licht zu haben. Nicht, weil Sie dann auf dumme Ideen kommen würden, sondern weil Sie nicht alle Farben sehen könnten. Weißes Licht, so wie die Sonne, ist schon das Richtige. Also nehmen wir jetzt idealisiertes weißes Licht, Energie, gleiches Spektrum. Und wenn wir dann da ein bestimmtes Pigment in dieses Spektrum reinhalten, dann filtert dieses Pigment einiges raus. Also dieses Pigment filtert alle Blauanteile, alle Grünanteile und zu 80% die Rotanteile raus. Ja? Das ist wieder ein ideales Pigment. Und das Ergebnis ist, zu 20% die Rotanteile hier oben raus. Und das Ergebnis ist, die Fläche erscheint uns rot. Okay, so kann man dann weitergehen. Man kann auch Pigmente mischen. Da hat man dann in einem Farbfleck hat man dann unterschiedliche Pigmente drin. Sie können sich das einmal so vorstellen, also das ist ein rotes Pigment und das ist meinetwegen, oder das ist ein gelbes Pigment und das ist ein violettes Pigment. Und je nachdem, auch wieder so klein, dass Sie es mit dem Auge nicht auflösen können, dann zählen einfach die Flächenanteile hier oben. Ja? Und auf diese Art und Weise werden Farben gemischt. Und Sie nehmen aus dem weißen Licht, das auftritt, Teile heraus und es entsteht eine farbige Fläche. Okay, und auf diese Art und Weise, wenn ich zum Beispiel das gelbe Pigment hier die ganzen Blauanteile rausnimmt und das Magenta-Pigment die ganzen Grünanteile rausnimmt und nur hinten so ein bisschen was überlässt und tatsächlich, wenn Sie das addieren, also erst das rausnehmen und dann das Gelbe rausnehmen, dann entsteht hier hinten auch wieder ein Rot. Gelb und Magenta würde also auf diese Art und Weise Rot erzeugen. Okay? Also, man kann auch subtraktiv mischen. Und jetzt kann man sich noch überlegen, was sind die idealen Grundfarben? Das diskutiere ich jetzt nicht im Detail. Aber die idealen Grundfarben der subtraktiven Farbmischung sind Magenta, Gelb und Cyan. Und zwar aus zwei Gründen, zwei wichtigsten Gründen, also gerade dazu finden Sie im Internet meistens so Aussagen wie, das wird jetzt zu kompliziert, das können wir Ihnen nicht erklären. Das ist aber Unsinn, das schreiben die Autoren nur, weil sie es nicht genau wissen. Ganz kurz gesagt, wir wollen mit diesen Farben, die wir zur Mischung nehmen, Folgendes erreichen. Wir wollen natürlich möglichst selektiv Teile aus dem Spektrum rausschneiden und nicht immer gleich so einen Riesenbereich. Und selektiv rausschneiden heißt, hier bei dem Gelbpigment den unteren Teil rausschneiden, das macht genau da ein gelbes Pigment. Das nimmt alle Blauanteile heraus. Cyan nimmt alle Rotanteile heraus aus dem weißen Licht. Ja? Hat also diese Absorptionskurve. Und das Magenta hat genau diese mittlere Absorptionskurve. Okay, und im Idealfall, wenn wir alle drei Pigmente haben, dann wollen wir auf jeden Fall, dass alles Licht rausgenommen wird. Also müssen sich diese drei Kurven einerseits möglichst selektiv sein, andererseits müssen sie sich, wenn sie alle drei angewandt werden, so ergänzen, dass wirklich nur schwarz rauskommt. Also dass alles Licht absorbiert wird. Das sind also die Grundforderungen. Weil sonst könnten sie nicht alle Farben mischen. Okay, und so kommt man dann dazu, dass Magenta, Gelb und Cyan, was Sie aus Ihrem Drucker ja schon längst wissen, die richtigen Farbtöne sind. Okay, also die Regeln der subtraktiven Farbmischung sind dann hier. Dieses Ding sieht anders aus als bei der additiven Farbmischung. Da war hier in der Mitte weiß und diese Kreise waren RGB. Aus sehr, sehr ähnlichen Gründen, vernünftig gewählt. Die Säulen addierten sich. Hier ist es genau umgekehrt. Die Säulen nehmen selektiv Teile heraus. Die Hintergrundfarbe, das wissen Sie, Sie schreiben in der Regel aus weißem Papier, also er hat sich sehr, sehr vernünftig verhalten, weiß ich nicht, überlegt, aber weißes Papier ist die Hintergrundfarbe und schwarz ist die Summenfarbe, alle drei Farben übereinander gedruckt. Und diese Pigmente kosten durchaus Geld und da kamen ein paar Klugscheißer dann auf die Idee, vernünftige Leute. Ich weiß zwar, dass Farbe nur dreidimensional ist, aber wenn ich mit vier Farben drucke, dann kann ich das ja vielleicht verbessern. Und tatsächlich ist das so, dass man das verbessern kann, ohne das jetzt auch wieder im Detail zu diskutieren. Ich weiß, ich gehe heute ziemlich schnell durch, aber man kann einen Teil der Mischung von Cyan, Magenta, Gelb immer durch Schwarz ersetzen, nicht immer. Bei den reinen Farben natürlich nicht. Wenn Sie reines Cyan erzeugen wollen, dann dürfen Sie auch nur Cyan drucken. Aber ansonsten können Sie einen Teil immer durch Grau ersetzen. Und deshalb ist es üblich, Schwarz dazu zu nehmen. Und das hat verschiedene Gründe, das hat Prozessgründe. Denn sonst müssten Sie für Schwarz ja alle drei Farben immer drucken. Also dreimal voll aufdrucken. Das ist relativ teuer. Macht das Papier wellig, weil sie ja Feuchtigkeit auftragen, all solche Probleme, die führen dann dazu, dass man eigentlich CMYK druckt. Aber trotz alledem bleibt der Farbraum dreidimensional. Und warum ist der Farbraum dreidimensional? Das jetzt mal an dieser Stelle. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, aber der Grund, der wirkliche Grund ist natürlich Ihr Auge. Denn da sind drei unterschiedliche Rezeptoren dran. Okay? Und diese drei Rezeptoren und die Werte der Erregung dieser drei Rezeptoren, die spannen einen Raum auf, der dreidimensional ist. Okay? Viele Tiere übrigens nur zweidimensional oder sogar nur eindimensional. Ja? Obwohl sie Augen haben. Aber es gibt auch Tiere, die vierdimensional sehen, Farbe vierdimensional wahrnehmen. Sind zum Beispiel die Bienen oder sind auch Delfine. Aber sehr unterschiedlich wieder. Ja, aber die haben vier unterschiedliche Pigmente. Und es soll auch einige wenige Frauen geben, die mit vier Pigmenten, also mit vier Rezeptorentypen ausgestattet sind. Gut. Das ist, ja, bei Delfinen ist das vierte ein weiterer Blaurezeptor, das macht auch sehr viel Sinn, weil, warum ist das Meer blau? Weil blau absorbiert wird im Meer, ja, und das sieht halt immer, wenn man von unten nach oben guckt, sieht das immer blau aus und für die ist es hilfreich, blau zu unterscheiden. Während für Bienen ist es hilfreich, mehr im Rotbereich zu unterscheiden. Also aufgrund der Sonnenbestrahlung und Wärme haben die noch einen Infrarotsensor. Also die nehmen mit dem Auge Wärme wahr. Das, was sie nur über die Haut wahrnehmen, machen die Bienen übers Auge. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Sie können nie so sehen wie eine Biene, weil das in ihrem Kopf so entsteht. Ist so, tut mir leid. So, und hier ist die Umrechnung. Können Sie sich angucken, müssen Sie sich nicht angucken. Das nochmal gegenübergestellt. Wir haben viele Möglichkeiten, Farbe zu mischen, zu erzeugen. Und das ist eben höchst unterschiedlich, hängt auch immer von der Technologie ab, die wir benutzen. Aber wir haben die Möglichkeit, der Mensch war da sehr, sehr erfinderisch. Aber wir haben längst nicht alles betrachtet, also betrachten wir zum Beispiel den Punkt, das ist etwas, das nennt man Offset-Druckmischung, also Plakatdruck hier in diesem Fall oder illustrierten Druck. Wenn Sie da mal mit der Lupe rangehen, dann würden Sie sowas sehen. Also dieses kleine Feld hier sieht so aus. Dieser weiße Fleck da ist dieser große weiße Fleck. Der ist also gar nicht ganz weiß, sondern ein bisschen gräulich. Aber Sie sehen die verschiedenen Überlagerungen von Cyan, Magenta und Gelb. Hier mal ein Schwarzfleck drin, ein größerer. Das erzeugt der Prozess. Das ist aber alles höchst nichtlinear. Da wollen Sie gar nicht mit rechnen. Da muss man dann mit Lookup-Tabeln arbeiten und dazwischen dann interpolieren und solche Geschichten. Aber das betrachten wir jetzt nicht. Aber die Mischtechniken sind mit dem additive, subtraktive, das nennt man autotypische Mischung, noch längst nicht am Ende. Also auch solche Pigmentmischung ist anders, als mit drei Farbfiltern hintereinander zu arbeiten. Drei Farbfilter hintereinander ist eine echt multiplikative Mischung. Gibt sehr, sehr ähnliche Ergebnisse wie die subtraktive Mischung mit Pigmenten, ist aber anders. Es gibt lasierende Farben, die sich übereinander legen. Das sind übrigens lasierende Druckfarben. Es gibt aber auch Ölfarben, die sich echt die Pigmente nur nebeneinander anordnen. Und je nach Verfahren immer ein bisschen andere Ergebnisse. Vom Prinzip her ähnlich, aber im Detail anders. Und darüber lässt sich natürlich herrlich streiten. Insbesondere, wenn man nicht die gesamte Welt kennt. Dann behauptet der eine das und der andere das und so weiter. Und es hängt theoretisch von allem Möglichen ab. Man muss dann schon sehr, sehr genau in die Prozesse reinschauen. Sie sehen, wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Farbordnungssysteme. Wie der Mensch so ist, er liebt die Ordnung. Er hält sie ungern, aber er liebt sie. Und das wollten die Menschen auch seit Hunderten, seit Tausenden von Jahren. Schon die alten Griechen wollten das. Eigentlich hatte man immer so die Idee, man muss Farbe doch irgendwie geometrisch ordnen können. Entweder auf einer Linie oder auf einer Fläche oder im Raum. Und man hat da irre viele Systeme entwickelt. Jeder ein bisschen was anderes. Und wenn Sie wollen, können Sie sich hier mal anschauen. Inzwischen hat sich das sehr, sehr schön entwickelt. Da sind mindestens 59 verschiedene Farbsysteme auch historisch beschrieben. Und weil es so bedeutend ist für uns Menschen, weil es so wirklich so echt bedeutend ist, darum haben sich auch viele, viele Wissenschaften damit beschäftigt. Die Physik, so einen Ausschnitt hatten wir, die Physiologie, wie funktioniert das genau mit der Farbwandlung? Ja, was passiert da genau? Wie funktionieren die Rezeptoren genau? Die Nervenzellen natürlich auch. Die Psychologie, die das dann eher phänomenologisch betrachtet. Die Philosophie, die Anwendungsbereiche malen und so weiter und so weiter. Und die streiten bis heute. Ja, also der Küppers zum Beispiel, er streitet immer noch aktiv, ich weiß nicht, ob ich das gleich hier drin habe, und nennt alle anderen Menschen dumm, ja, weil sie ihm nicht ganz folgen. Und übrigens, das hat der Goethe auch getan. Ja. Der Goethe war nun sicherlich nicht dumm, aber er war so überzeugt von seiner eigenen Farblehre, dass er den Juden, dass er dem, ihm persönlich ja nicht, weil der Newton hat ja 100 Jahre früher gelebt, aber seinen Anhängern, dass er denen bitterböse Briefe geschrieben hat. Ja? Und das ist also schon wichtig. Diese Ordnungssysteme sind auch bis heute wichtig, aber es gibt so viele davon, die können wir uns gar nicht alle anschauen. Ja? Und man kann natürlich darüber streiten, brauchen wir 3, 4 oder 8 Grundfarben, also auch mit Küppers dann, wunderbar. Das System der Farbe, aufgrund der 3 Rezeptoren, bis auf diesen paar Frauen, ja, so, okay. Für die meisten Menschen ist es nun mal dreidimensional. Okay. Aus pragmatischen Gründen kann man natürlich wie in der Drucktechnik eine 4. Farbe dazunehmen, aber das ist reiner Knauserigkeit, also oder Prozessdenken und so weiter. Das hat nicht, verändert die Dimension nicht. Man kann natürlich auch ganz anders rangehen und kann dann sagen, okay, der Mensch nimmt aber doch sowas wie Gegenfarben wahr. Was ist denn das? Naja, es gibt ein rötliches Gelb. Was ist das? Rötliches Gelb? Ja? Orange, ja, das ist ein rötliches Gelb. Okay, es gibt auch ein bläuliches Rot. Was ist das? Oder ein rötliches Blau? Ja, lila, genau. So, aber jetzt nennen Sie mir die Farbe mal ein rötliches Grün. Was ist ein rötliches Grün? Welche Farbe? Bitte? Nee. Nein, Magenta ist dasselbe wie lila. Das ist nur ein anderer Farbname. Hey, das gibt es nicht. Es gibt auch kein gelbliches Blau. Das sind echt Gegenfarben. Also entweder nehmen wir es bläulich wahr oder gelblich. Aber nicht gelb und blau gleichzeitig. Aber die anderen Farben gehen schon. Das sind Gegenfarben. Liegt wieder an Ihrem Kopf. Hier hinten, an Ihrem, ja. Da hinten liegt das drin. An der Kodierung, wie damit umgegangen wird. Und das kennen wir natürlich inzwischen. So kann man aber auch Farbsysteme aufbauen. Und es gibt viel mehr da an der Stelle. Und so sind die Leute dann hergegangen, also ein paar ganz, ganz wenige Beispiele. Hier, der Da Vinci hat es immerhin auch schon dreidimensional, so ein bisschen dreidimensional gemacht, obwohl er es eigentlich nur in der Ebene angeordnet hat. Newton hat dann interessanterweise, hat das auch geometrisch abgeleitet, und zwar hat er hier das Licht reingeworfen in sein Prisma, das hat sich dann so aufgeteilt. Bei Newton waren dann aber diese Segmente genauso groß, wie er sie hier unten im Spektrum gesehen hat. Ja, also relativ. Ist also natürlich abhängig von dem Glas und so weiter. Das wusste er aber noch nicht genau. Er hat das für das Gelbe vom Ei gehalten. Dann wirklich Lamberti, der hat das mal aus ganz pragmatischer Sicht, also der war überhaupt kein, der Lambert, der war überhaupt kein Wissenschaftler, der wollte einfach für Stofffarben, ja, wollte er einfach Proben haben, die dann auch reproduzierbar waren. Also wenn man etwas in einem bestimmten Blau bestellte, dann sollte das egal sein, ob der das herstellte oder der. Und nicht so irgendwie zufällig. Oder sagen Sie mal, welches Blau Sie möchten. Das ist ja bis heute ein Problem. Da hat er es mal so im Dingens angeordnet. Hier, Goethe hat da rumgesponnen und hat den Farben dann auch psychologische Eigenschaften zugeordnet, wie Fantasie. Das Gelb ist die Vernunft, das Grün ist die Sinnlichkeit, Blau ist der Verstand. Ich hoffe, Sie sind alle blau. Ja. Goethe meinte sogar, an der Farbe lässt sich die Sinnesweise, an dem Schritt die Lebensweise des Menschen erkennen. Naja, gut. Das ist aber sicherlich Literatur. Er glaubte übrigens, dass seine Leistungen im Bereich der Farblehre viel mehr wert waren als seine literarischen Leistungen. Also davon, ja, davon war er wirklich selber überzeugt. Also, gut. Es gibt dann Runge, das können Sie sich alle angucken, wenn Sie wollen. Also wie gesagt, die Sache habe ich angegeben. Hier Hering, sehr, sehr wichtig, die Gegenfarbentheorie. Also es gibt kein bläuliches Gelb, ja, und es gibt kein grünliches Rot. Gibt es nun mal nicht. Ja. Sind echte Komplementärfarben. Dann Itten, und das ist Harald Küppers, der da immer noch, schreibt er, jetzt verfügen wir, jetzt, nach 2000 Jahren, ja, verfügen wir über gesicherte Erkenntnisse, also er, die zu der folgenden logischen und beweisbaren Farbenlehre führen. Naja. Übrigens, er hat dann 6 Grundfarben, ja, und so sind die angeordnet und so weiter. Ist ja auch nicht so ganz falsch, aber mein Gott, also, in diesem Farbordnungssystem, da kommt es so auf die Details an, wie man ordnet, da gibt es nicht falsch und richtig. So. Okay. Und da gibt es auch viele, 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 viele mehr. Also, Sie können aber sehen hier, das sind alles bedeutende Leute, wer sich da alles so mit beschäftigt hat. Wichtig heute noch, auch heute sind die noch wichtig, das Mansell-System ist sehr, sehr wichtig, und zwar wegen der Gleichabständigkeit. Denn der Herr Mansell hat mal versucht, diese Plättchen so zu produzieren, dass sie bei den Menschen den gleichen Farbabstand erzeugen. Also der Abstand von hier nach hier und von da nach da sollte der gleiche sein. Dazu hat er irre viel rumexperimentiert und ist dann zu mehreren verschiedenen Ergebnissen gekommen. Also man sieht das ja, 1898 bis 1905 hat er die ersten Tests gemacht, dann 1929 hat er nochmal alles korrigiert. Das Wichtige ist nur, Sie müssen trotzdem Mansell vom Begriff her kennen, weil er gerade in der US-Literatur immer als die Referenz für Gleichabständigkeit genommen wird. Also, dass man Farben gleichabständig, subjektiv gleichabständig ordnen kann. Dann gibt es für ganz pragmatische Sachen Rahl, das haben Sie sicherlich schon mal gehört, sind diese Rahlfarben, ursprünglich waren das 209, worum geht es da? Bitte schön, das Rot auf dem Stoppschild, ja, soll egal wo in Deutschland immer dasselbe Rot sein und nicht mal ein bisschen dunkel, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen gelber, sondern ein Rot. Und da hat man sich dann so für den Lackbereich, hat man sich dann so Farbproben auch hergenommen, ist bis heute bedeutsam, hat natürlich sehr, sehr viele Farben heute, 1688 Farben, eine ganze Menge. Und Pantone ist dieselbe Idee, aber für den Druckbereich, also nicht für den Lackbereich, wenn ich jetzt etwas lackieren will, sondern für den Druckbereich. Und HKS ist das deutsche Gegenstück dazu. Also in Deutschland drucken noch sehr, sehr viele Leute mit HKS-Pigmenten und international oft eben mit Pantone. Und Pantone hat dann auch den Vorteil, dass es genau in den Druckfarben eben auch Buntstifte gibt. Das heißt, die Designer können mit Buntstiften genau in den Druckfarben ihre Designs entwickeln und dann eben auch so gedruckt kriegen. Okay? Und das ist eben wichtig, in der Werbung ist das sehr, sehr wichtig. Okay. Soll ich mal ein bisschen langsamer reden? Weil jetzt kommen wir zu einem Thema, da wird es nochmal wieder ein bisschen physikalisch. Es ist immer wichtig, dass man, auch wenn man solche Proben ja schon hat, aber für meinetwegen den Kodak-Konzern, der ja jetzt seine Filmverpackungen immer in demselben Gelb gedruckt haben möchte und nicht ein bisschen daneben, dass man eben auch Toleranzen angeben kann. Dass man sagen kann, okay, das ist noch im zulässigen Bereich, ja, oder das ist außerhalb des zulässigen Bereiches. Und dazu braucht man Messungen. Man möchte also ein Farbmessgerät haben. So, die Frage ist jetzt, wie misst man Farbe? Farbe entsteht ja nur in Ihrem Kopf. Messen können Sie Licht. Das ist Energie. Aber wie führen Sie die Transformation durch? Und das ist gar nicht so einfach. Denn dazu muss man eine ganze Menge vereinbaren. Und das hat man Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Da hat man erstmal festgestellt, okay, ich muss die Größe meines Farbfleckes, das heißt genauer genommen den Winkel, unter dem ich das sehe, muss ich immer gleich machen. Und da hat man hier etwas genommen, das ist der 2 Grad Normbeobachter. Das heißt, alle Flächen sieht man unter 2 Grad. Sie können es sich auch so merken, ungefähr die Daumennagelgröße am ausgestreckten Arm. Also in der Größe, das sind etwa 2 Grad. Also jetzt, manche haben ein bisschen größeren Daumen, nehmen Sie den großen Mittelwert. Aber das sind solche Farbflächen nebeneinander beurteilen. Tatsächlich ist es so, nehmen Sie größere Farbflächen, also 10 Grad, das heißt so eine Fläche, sehen Sie die Farbe ein bisschen anders. Nehmen Sie weniger als 2 Grad, sehen Sie sie stark anders. Dafür gibt es inzwischen Korrekturen oder anders gemessene Kurven. Man muss es nur festhalten. Man stellt auch fest, Gelb zum Beispiel wirkt immer heller als Blau. Ja? Gelb ist eine helle Farbe. Das heißt, obwohl wir farbiges Licht haben, haben wir als Menschen auch immer eine Hellempfindung. Ist etwas hell oder dunkel? Das hatte man als erstes mal ausgemessen und das nennt man Hellempfindlichkeit. Und dann für die Versuche muss man eben auch festlegen, welche Lichtquellen nehme ich. Und damals hat man eben noch kein Laserlicht gehabt, so wie heute. Da musste man reale Lichtquellen natürlich nehmen, Laser ist auch real, aber da musste man reproduzierbare Lichtquellen nehmen Und das sind Spektrallinien einer Quecksilberdampflampe. Also die erzeugt kein kontinuierliches Spektrum, sondern die erzeugt ein Linienspektrum. Sieht so weiß-gelb aus, wenn man die Quecksilberdampflampe so in Summe betrachtet. Aber man kann mit einem Prisma und ein bisschen optischer Apparatur einzelne Linien da eben ausblenden und hat dann nur diese eine Linie. So hatte man mal eine Referenz und die eine Linie war nicht zufällig rot, eine zweite Linie grün, eine dritte Linie blau. Das ist die Grundlage der gesamten Standardisierung. Und dann hat man Farbmischversuche gemacht. Und zwar mit relativ wenigen Versuchspersonen, weil das irre aufwendig ist. Was hat man gesagt? Okay, Ziel ist es, wieder eine Spektralfarbe zu erzeugen. Das heißt, irgendwie hat man mit einem Apparat hier, mit einem technischen Apparat, irgendein spektrales Licht erzeugt. Rot, grün, blau, aber viele, viele Möglichkeiten. Da konnte man ja auch das Gerät dann wechseln. Und weil man ja jetzt die Farbmischung untersuchen wollte, hat man eben diese monochromatischen Linien, dieses CEE, Rot, Grün und Blau, hierher genommen und der Versuchsperson die Möglichkeit gegeben, die unterschiedlich zu dämpfen. Also zu sagen, ein bisschen weniger Rot, ein bisschen mehr Rot und so weiter. So wie Sie es jetzt vielleicht an einem Einsteller in einem Farbmischsystem am Rechner auch machen könnten. Also der konnte quasi so einen Schieber da reinschieben und dann wurde ein bisschen weniger Rot oder ein bisschen mehr Rot gemacht. Und Ziel war es jetzt, durch diese drei Einsteller diese Zielfarbe zu erzeugen. Und er selbst sah sie in einem Photometerwürfel. Also er sah die beiden Flächen nebeneinander. Und seine Aufgabe war jetzt, rechts die Farbe konnte er einstellen, die so lange zu verändern, oben die Einsteller, diese drei Einsteller, bis sein Farbeindruck identisch war. Ja? Klingt sehr, sehr einfach. Problem ist nur, für eine Einstellung brauchen manche Leute eine halbe Stunde. Weil das versteht man nicht sofort, in welche Richtung man da einen dieser Einsteller einstellen muss. Ein wichtiger Grund, warum das RGB-System zum Einstellen von Farbe am User-Interface alles andere als gut funktioniert. Die Leute kriegen es nicht hin. Und da musste man das jetzt durchziehen und jeder musste ein paar hundert Farben an mehreren Tagen und so weiter dann eben machen. Man hat das Ganze mit 18 Versuchspersonen gemacht. Und eines der Ergebnisse war, hey, mit diesen drei Grundfarben, die ja vergleichsweise willkürlich gewählt waren, also diese Primärvalenzen, CE-Primärvalenzen, kann ich gar nicht alle anderen Spektralfarben erzeugen. Okay. Große Frage, sollte in Ihrem Kopf aufgehen. Hey, gilt das mit der Dreidimensionalität vielleicht gar nicht? Ja?
Wahrscheinlich waren diese drei Grundfarben nicht linear unabhängig
voneinander. Doch, die sind linear unabhängig voneinander. Also auch farbmetrisch unabhängig voneinander. Das heißt ja, aber gute Idee. Genau. Das heißt ja, es lässt sich eine dritte durch zwei andere erzeugen. Genau das geht nicht. Okay. Lineare Abhängigkeit lässt aber auch in der Mathematik negative Koeffizienten zu. Hier müssen Sie jetzt fragen, was ist denn negatives Licht? Haben Sie schon mal negatives Licht gesehen? Also das wäre der Gegensatz von einer Lichtquelle. Eine Lichtquelle strahlt Licht aus. Das wäre jetzt eine Fläche, die Licht wegnimmt, aktiv. Das gibt es nicht. Wir können natürlich Absorption betreiben, aber da müssen wir ja die Energie erst draufstrahlen. So. Also echt etwas, was es wegnimmt, negative Koeffizienten. Und das ist der Grund. Und tatsächlich ist das so, man kann mit diesen Farben nicht alles erzeugen. Da hat man sich dann einen Trick überlegt, da hat man systematisch dann mit einer weiteren Lichtquelle, hat man das, die Zielspektralfarbe verändert und das dann so umgerechnet, addiert und subtrahiert und hin und her. Man kommt zu diesem Ergebnis. Das sind eben hier an diesen Teilen bräuchte ich ein negatives Rot. Und wie ist diese Spektralwertkurve zu lesen? Das ist noch ganz wichtig. Das heißt, um diese, meinetwegen 500 Nanometer Zielfarbe zu erzeugen. Das ist meine Zielfarbe. Unten auf der Y-Achse. 500 Nanometer ist so zwischen grün und rot. Da brauche ich diesen Anteil von meiner Grünlichtquelle, also das ist das Maximum, also diesen Anteil, so viel Energie, hier steht gewissermaßen die Energie, und den Anteil von meiner, das von meiner Blaulichtquelle, das von meiner Grünlichtquelle, dann erzeuge ich genau diese Wellenlänge. Okay. Das waren die Versuche. Und das mochte man nicht. Weil negatives Licht, haben die Leute gleich gesagt, das mit diesen negativen Koeffizienten, das ist keine gute Idee. Ja, das ist zwar so, aber negatives Licht gibt es nicht und dann wollen wir das auch nicht in unseren Rechnungen haben. Und schon gar nicht wollen wir allen möglichen Leuten diesen Quatsch von negativem Licht erzählen. Aber man hat dann verschiedene Transformationen durchgeführt. Und man ist hergegangen und hat diese Kurven, das sind genau diese Kurven, hat man linear transformiert. Das heißt, man hat eine andere Basis gesucht. Okay? Man hatte ja als erste Basis diese realen Lichtquellen. Und die Aussage war nur, mit drei realen Lichtquellen kann ich nicht alles erzeugen. Aber wenn ich jetzt einen Basiswechsel durchführe, was Sie aus der linearen Algebra ja kennen, dann kommen Sie vielleicht zu imaginären Lichtquellen, die Sie gar nicht realisieren können, also nicht mehr real sind, in der aber alle Koeffizienten positiv sind. Genau, und das geht, und das nennt man dann X, Y und Z Koordinaten. So, und da sehen diese Kurven dann so aus, dass sie alle positiv sind. Interpretieren können Sie das aber nicht mehr so ohne weiteres, ja? Und nicht verwechseln mit diesen Empfindlichkeitskurven hier. Das waren die Empfindlichkeitskurven des Rezeptors. Hier haben Sie jetzt ganz andere Effekte und anders erzeugt. Das Einzige, was übereinstimmt, ist die Hellempfindung. Dieses Y ist immer die Hellempfindung. Das heißt, hier im grünen Bereich empfinden wir energiegleiches Licht, im grünen Bereich empfinden wir am hellsten. Muss natürlich immer Energiegleiche dann herstellen. Okay, und nochmal weiter transformiert und hin und her. Gut. Und wenn man das dann darstellt, hier in einer zweidimensionalen Projektion, weil die dritte Dimension ist die Helligkeit. Ja? Wir haben also immer Farbkörper. Farbkörper lassen sich aber schlecht drucken. Und die Leute wollten natürlich auf dem Papier damit arbeiten, wollten also irgendwie eine zweidimensionale Darstellung. Und wenn ich diesen Farbkörper jetzt, ohne die Mathematik im Detail zu betrachten, wenn ich die geeignet projiziere, dann komme ich auf klein x, klein y Werte. Klein x, klein y Werte. Und diese liegen hier irgendwo zwischen 0,6 und 0,8. Das ist x, das ist y. Und dann kann ich tatsächlich alle sichtbaren Farben da eintragen. Die dritte Dimension wäre jetzt die Helligkeit noch. Die kommt da noch zu. Es ist ja tatsächlich ein Farbkörper. Okay? Aber hier gezeigt ist nur eine Fläche. Und in das habe ich gemacht und das ist also nicht so schön. Dafür hat es den Vorteil, dass es richtig ist. Das haben Designer gemacht. Das ist natürlich wesentlich schöner, das Bild. Den Nachteil, dass es falsch ist. Was ist daran falsch? Warum habe ich es durchgestrichen? Nicht, weil ich die Designer nicht mag, sondern da ist etwas systematisch falsch dran. Hier am Rand müsste spektrales Licht sein. Hier am Rand sind genau, also das habe ich jetzt nicht alles erklärt, müssten genau reines Spektrallicht sein. Licht einer Wellenlänge. Und das kann man halt nur mit einem Laser erzeugen und nie im Druck. Und darum ist das, was die drucken, zwar schön, aber falsch. Okay? Während das so schematisch ist, dass da keiner mehr sagen kann, falsch. Gut, denn mit, ob jetzt additiv auf dem Monitor oder wo auch immer, Sie können gar nicht andere Farben, das war ja auch das Ergebnis der Farbmischversuche, mit realen Farblichtquellen können Sie gar nicht alles erzeugen. Und egal, selbst wenn Sie jetzt hergehen, das sind hier in dieser Fläche sind alle wahrnehmbaren, alle empfindsamen Farben, alles, was Sie empfinden können, sind da drin. was diese 18 Menschen empfinden konnten und dann einen Mittelwert gebildet und so weiter. Weil jedes Farbwahrnehmungssystem ist ein bisschen verschieden. Aber genau das ist da voll enthalten. So, und wenn Sie jetzt diese Figur da sehen, das sehen Sie dann auch, wenn Sie diese Figur da sehen, diese Schuhsohle, ich nenne sie immer Schuhsohle, so, dann ist es doch klar, da gibt es keine drei Punkte. Selbst wenn Sie dahin gehen und hier oben hingehen, gibt es immer Bereiche, die Sie nicht erzeugen können. Ja? Es gibt immer Bereiche, weil das eben kein Dreieck ist. Sie können ja, das würde jetzt noch sehr viel mehr Betrachtungen erfordern, Sie können ja immer nur die Farben erzeugen, die hier mit positiven Koeffizienten, die hier innerhalb dieses Dreiecks liegen. Und darum ist es gar nicht verwundernswert, dass die Leute das nicht hinkriegen konnten. Zeigt dieses Diagramm sehr, sehr schön, weil es eben kein Dreieck ist, sondern so eine Schuhsohle. Gut, hier ist das nochmal dargestellt. Man kann das wunderbar errechnen, hier nochmal ein bisschen genauer. Das heißt, hier auf dem Rand der Kurve sind alle Spektralfarben. Hier in der Mitte, irgendwo in der Mitte ist weiß. Es gibt sehr unterschiedliches Weiß, es gibt gelbliches Weiß, es gibt bläuliches Weiß, es gibt Normalweiß, muss man nochmal sagen, was man dann genau unter Weiß versteht. Das Schlimme ist, das ist gar nicht so einfach, weil Ihr Wahrnehmungsapparat adaptiert nämlich auf Weiß. Also wenn Sie vor einer Kerze sitzen und ein ganz gelbliches Weiß haben, Ihr weißes, blühend weißes Oberhemd, ja, das ist wirklich... sieht Ihnen das trotzdem nicht gelblich aus. Ja, sondern Sie sagen, wenn Sie dann eine Weile in der Umgebung waren, in diesem gelblichen Licht, das ist weiß. Nie würden Sie sagen, das ist ja quitte gelb. Wenn Sie dann aber davon ein Foto machen und das in, bei Tageslicht betrachten, sehen Sie, ey, der sollte sein Hemd aber mal waschen. Weil Sie da anders adaptiert sind. Das heißt, auch unser Gehirn adaptiert auf die Umgebungslicht. Immer das, was am hellsten ist, erscheint uns weiß. Ist eine ziemlich verrückte Angelegenheit. Deshalb eben auch so, hier, das ist der gesamte Weißbereich. Das sind alles die Farben, die uns weiß erscheinen können. Also das, was ich da aufgemalt habe, hässlich, aber richtig. Das ist die Wahrheit. Sehr, sehr viele verschiedene Töne können Ihnen weiß erscheinen. Kommt auf die Umgebung an. Alles ziemlich kompliziert, wollen wir nicht alles so betrachten. Nur wichtig an der Stelle ist noch, dass Sie in diesem Diagramm sehr viele Sachen schön machen können. Sie können zum Beispiel die Mischfarben zwischen diesem Grün und diesem Blau hier, liegen alle auf der Verbindungslinie. Also das ist was Wunderschönes, da kann die Mathematik wirklich helfen. Die Mischfarben dieser drei Farben liegen, also mit positiven Koeffizienten, das heißt eine Lichtquelle ein bisschen heller machen und so etwas, aber kein Licht aktiv abziehen, liegen im Inneren dieses Dreiecks. Ohne sie jetzt zu quälen, kann man wunderbar ausrechnen mit baryzentrischen Koordinaten. Ja? Und wir haben eben auch für unsere Sinnesempfindungen entsprechende Größen, können wir ableiten, nämlich Komplementärfarben. Und Komplementärfarben sind, wir müssen immer einen Weißpunkt dazu wählen. Die Komplementärfarbe zu Rot ist eben genau der gleiche Abstand nach hier. Das wäre die Komplementärfarbe zu dem Rot durch den Weißpunkt. Wir können auch, was steht hier noch, wir können Näherungswerte für den Farbton und für die Farbsättigung angeben. Also etwas, was subjektiv sehr wichtig ist für uns. Aber all diese schöne Mathematik hat einen großen Haken. Nämlich, sie entspricht nicht wirklich oder gut genug der menschlichen Wahrnehmung. Und zwar bezüglich der Farbabstände. Ja? So, das heißt, die sind sehr unterschiedlich skaliert, sehen wir gleich was. Das heißt, wir müssen noch irgendwas machen. Wir wollen nicht diese ganzen Versuchsergebnisse wegschmeißen, sondern wir wollen da irgendwie mathematisch operieren. Und das war das Erste, wer das mal belegt hat, und der es dann so aufgezeichnet hat, ist der McAdam. Und der hat Folgendes festgestellt. Nehme ich eine Testfarbe hier, das ist ja eine grüne Testfarbe, nehme ich die her und erzeuge sehr ähnliche Farben, dann sind alle die, die außerhalb dieser Ellipse liegen, werden von Testpersonen als unterschiedlich betrachtet. Und alle, die hier innen drin liegen, werden als nicht unterschiedlich betrachtet, wenn sie diese beiden Testfarben bekommen. Also einmal die Mitte der Ellipse als Referenz und dann verschiedene Testfarben erzeugt rundherum. So dass man sagen kann, und diese Grenze nennt man just noticeable difference, also was gerade noch als Differenz wahrnehmbar, gerade die Wahrnehmungsgrenze, als unterschiedliches Grün oder gleiches Grün. Okay? Und da sind da oben in dem Bereich sind relativ große Ellipsen. Während, wenn ich hier unten im Blaubereich denselben Versuch durchführe, sind die Ellipsen ganz klitzeklein. Also kleinste Veränderungen da in dieser Metrik, ja, in dieser XY-Metrik, machen große Unterschiede. Jeder nimmt sofort den Unterschied wahr. Und das macht es einfach schwer, einen Abstand zwischen verschiedenen Farben zu bestimmen. Denn hier oben muss der Abstand relativ groß sein, hier unten relativ klein. Das hat er so rausgemessen und deshalb nennt man diese Bilder McAdams-Ellipsen. So, da kam dann wohl ein Mathematiker daher und gesagt, naja, also wie sollten die Ellipsen denn optimal aussehen? Ich muss irgendwie diese Farbnormtafel verzerren. Und zwar hier oben mehr verzerren als hier unten. Und hier auch, hier auf der Seite auch mehr als hier unten. Und ich möchte eine einfache Verzerrung haben. Nicht so eine ganz komplizierte Formel, schon gar nicht, die sich überall ändert, sondern möglichst einfach. Und tatsächlich, das geht, da hat man lange, ein bisschen länger, nicht ewig lange, aber ein bisschen länger hat man daran rumoperiert und versucht, geeignete Verzerrungen zu finden. Und diese Verzerrung sieht so aus, dass diese Kurve, diese Schuhsohle, sich so verzerrt wird, so wie es hier steht. Und dann werden näherungsweise, ganz näherungsweise, diese in Größe und Richtung sehr unterschiedlichen Ellipsen nahezu zu Kreisen. Und Kreise heißen dann, okay, egal, du musst genau diesen Abstand gehen, diesen geometrischen Abstand von da nach da, dann ist es als unterschiedlich wahrnehmbar und du kannst das einfach dadurch ausrechnen, dass du den geometrischen Abstand dieser beiden Punkte bestimmst. Geometrisch den Abstand bestimmen. In diesem transformierten Diagramm. Gut, und das hat man eine Weile ausprobiert und da ist man zu unterschiedlichen Lösungen gekommen. Die eine Lösung heißt CELUV. Also CELUV, und da steht die Transformation dieser Kurve zu der U-V-Kurve steht hier. Also man muss die große X-Werte hier projizieren, also anders projizieren. Eben nicht durch X-Strich zum Beispiel war groß X durch x plus y plus z, macht man da jetzt eine 15 vor und dann eine 3, dann erreicht man genau diese gewünschte Verzerrung. Aber näherungsweise. So, und dazu gibt es kein Rezept. Und das kann man auch nicht so einfach ausrechnen, sondern da musste man rumprobieren und das hat man aber gemacht. Und ist zu einer Lösung gekommen. Und dann wollte man noch was erreichen. Was man nicht so schön fand, war, dass der Weißpunkt nicht im Ursprung lag. Weil man wollte gerne so eine Verzerrung haben, dass der Weißpunkt jetzt auch noch in Ursprung verschoben wird. Ja? Wäre doch schön, weil dann kann man auch die Komplementärfarben sehen, meinetwegen alles negatives Gelb oder alles negatives Blau, alles positives Gelb und Rot und Grün. Und das wollte man gerne schön in ein Diagramm machen. Und hatte weiter rum experimentiert und dann kann man das eben hier durch bestimmte Verschiebungen mit dem U, N und V, N, das ist ja nichts anderes als eine Koordinatensystemverschiebung, Und durch weitere Transformationen hier mit einer dritten Wurzel der Helligkeit kriegt man das hin. Und tatsächlich kommt man dann hier zu diesem Diagramm, das Sie eben schon gesehen haben. Ist jetzt auch wieder keine Kreise eingezeichnet. Und übrigens, das sind noch lineare Veränderungen und Projektionen. Nicht linear, das heißt, mit der dritten Wurzel wird das dann alles ein bisschen komisch und dann verformt sich diese Figur und man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie da ein Körper draus entsteht. Es ist trotzdem richtig. Aber wir haben jetzt Folgendes. Hier auf der, wir haben das genau so verschoben, dass im Ursprung die Graugerade ist. Also ganz unten schwarz, ganz oben weiß. Okay? Und das ist im Ursprung unseres Systems. Da fühlen wir uns wohl als ein bisschen mathematisch geprägte Leute. Und wir haben genau die Gegenfarben wunderbar dargestellt. Hier ist alles rötlich, hier mit positiven U-Stern-Koordinaten. Und negative U-Stern-Koordinaten sind grün. Dasselbe für blau und gelb. Also wir haben da quasi so ein fast ideales Bild rausgemacht. Und dadurch, dass jetzt in diesem Diagramm auch alle Ellipsen, diese McAdams-Ellipsen, noch rund wurden, ist es jetzt sogar so, dass auch die Farbabstände hier einfach geometrisch berechenbar sind. Denn die Farbabstandsformel hier heißt nichts anderes, als den geometrischen Abstand im Raum zu bestimmen. Sehen Sie vielleicht jetzt auf Anhieb nicht, aber L-Stern ist die dritte Achse und Delta-L-Stern ist einfach, ja, Delta-L-Stern ist der Unterschied zwischen der einen Farbe, dem L der einen Farbe und L der zweiten Farbe und Delta-U-Stern, das in U und V-Stern in V und das jeweils quadriert. Also das ist ja die Abstandsformel für zwei Punkte im dreidimensionalen Raum. Die geometrische Abstandsformel. Die bildet sich genau ab und das wollte man gerne haben. Und das ist C-Lab. Weil das aber alles nicht ganz genau ist, das ist C-Luff, gab es andere Gruppen, die gleichzeitig an demselben Problem gearbeitet haben und die sind zu einer bisschen anderen Lösung gekommen. So, und jetzt lassen Sie sich nicht einreden, dass C-Lab und C-Luff was vollkommen Verschiedenes sind. Es ist dieser Versuch der Annäherung, die Ellipsen zu Kreisen zu machen. Und das geht mit einfachen Mitteln nicht optimal. Und es ist klar, dass man zwei verschiedene Approximationen finden kann. Und es hat sich leider so durchgesetzt, dass wir in der additiven Farbmischung fast immer mit C-Luff arbeiten, weil wir möchten dieses Addieren haben, weil die Nichtlinearität tritt bei C-Luff, wenn Sie sich die Formeln anschauen, erst später auf. Zunächst erstmal wird linear, nur durch die Projektion, transformiert und dann später wird die Nichtlinearität eingeführt, während hier sofort die Nichtlinearität eingeführt wird. Ganz am Anfang des Formelsalats. Ja? Das muss man jetzt, das muss man natürlich nicht lernen, sowas, das ist ja klar. Aber das Prinzip sollte man verstehen. Man kommt aber zu derselben Abstandsformel. Auch hier wieder die drei Koordinatenwerte so den geometrischen Abstand berechnet. Also beides sind Metriken, die den geometrischen Abstand, die Berechnung des geometrischen Abstandes zu einem Farbabstand machen. Das heißt, ich kann metrisch einfach den Unterschied zwischen zwei Farben bestimmen. C-Lab hat den Nachteil, weil die Nichtlinearität am Anfang eingeführt wird, dass es keine zugehörige Farbnormtafel hat und dass auch die ganze Mischungsrechnung, das heißt auf einer Gerade addieren sich alle Mischfarben, dass das da nicht mehr stimmt. Okay? Also das ist ein Nachteil. Gut, es ist aber so, das LAB, also gucken Sie jetzt Photoshop an, da können Sie LAB-Farben einstellen, da können Sie nicht C-Luft-Farben einstellen, weil das ist näher an der Drucktechnik und so weiter und so weiter. Aber das hat Gewohnheitsgründe, keine wirklichen mathematischen Gründe. Noch zur Kritik, das Optimum ist es nicht, diese Approximationen, aber es funktioniert für die Praxis und das ist gut. Aber Farbabstände für sehr kleine Objekte, also die kleiner sind als 2 Grad, das war ja das, was wir reingesteckt hatten ganz am Anfang, dass wir diese Daumen, dass wir Farbflächen vergleichen, die ungefähr Daumennagel groß sind am ausgestreckten Arm. Das hatten wir ganz am Anfang reingesteckt. Wenn wir das jetzt verletzen, dann gilt das halt nicht mehr. Dann nehmen wir auch die Farbabstände nicht. Also sind die Farbabstände anders, gerade bei kleiner als 2 Grad. Okay. Aber diese Systeme sind etabliert und das Schöne ist, würden Sie jetzt alles davon verstanden haben und würden Sie genau diese Formeln anwenden, dann könnten Sie ganz viele Probleme eben schon berechnen, also tatsächlich ausrechnen. Zum Beispiel erzeuge mir eine gleichabständige, nehmen Sie an, Sie wollen eine neue Mischapparatur für Wasser erzeugen, Sie wollen kaltes Wasser mit Blau kodieren und warmes Wasser mit Rot. Und Sie wollen jetzt da nicht nur Blau und Rot hinmachen, sondern Sie wollen hier gleichabständig noch 3 Kästchen zwischenmachen. So, welche Farben müssen denn das sein? Das können Sie jetzt berechnen, weil Sie gehen in das Ziel-Luft-Diagramm, sagen, so soll mein Rot aussehen, so soll mein Blau aussehen und ich ziehe eine Gerade dazwischen und wähle die Abstände gleich, dann ist das auch gleichabständig. Ja, das ist wirklich etwas Wunderschönes, erfassen Sie jetzt nicht, aber mit einmal hat man allein diese Wahrnehmung, die sonst nur Psychologen und andere abgefahrene Leute beschreiben konnten, die können wir jetzt rechnen. Ja, ja, aber auch Mansell war Psychologe. Also für uns wird das jetzt handhabbar im Rechner, das muss man eben auch sehen, weil wir es jetzt errechnen können. Weil diese fertigen Tabellen, der Mansell hat nicht, also Mansell, sagen die Amis, der hat nicht aus Dummheit so viele Jahre und so viele Versionen seiner Farbplättchen erzeugt. Ja? Das ist einfach richtig schwierig. Und es sind ja auch nur Stützpunkte. Aber Sie haben recht, das kann natürlich immer eine Referenz sein. War ja auch hierfür die Referenz. Ja? So. Das erkläre ich Ihnen jetzt nicht mehr. Ich mache noch 10 Minuten, weil wir ja so spät angefangen haben. Denn diesen Punkt will ich noch kurz machen. Wir kommen auf der nächsten Vorlesung nochmal auf interessantere Probleme mit Farben zurück. Aber Sie sollten noch eins verstanden haben, weil das am User Interface nämlich wichtig ist. Mit diesem ganzen RGB-Quatsch oder U-Stern, V-Stern, wenn Sie da jetzt, meinetwegen, Sie machen ein Einsteller L-Stern, U-Stern, V-Stern. So machen Sie so 3 Einsteller und nehmen jetzt Sie zum Beispiel her und sagen, hier ist die Testfarbe. So, jetzt stellen Sie diese 3 mal so ein, dass da die Testfarbe, also dass das, was Sie hier erzeugen, das ist das Erzeugende und das ist die Testfarbe, dass das identisch ist. Sie brauchen Stunden und Stunden und Stunden. Ja, weil Sie haben in diesem System, das sich mathematisch zwar prima rechnen lässt, aber gar keine Erfahrung. Ja. Womit haben Sie denn Erfahrung? Naja, Sie haben Erfahrung mit dem, was Ihnen die Natur mitgegeben hat. Und das ist Ihre Wahrnehmung. Und wenn Sie jetzt Versuche machen, dafür brauchen wir dann hin und wieder die Psychologen, und sagen, hier haben Sie einen Haufen Farbkärtchen, sagen wir mal so 60, und sage, sortier die mal. Nicht mehr, sondern Ihnen einfach 60 Farbproben hinknallen und sagen, sortier mal. Dann ist ein sehr interessantes Phänomen, dass die meisten Menschen zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen. Sie sortieren nämlich auch in 3 Dimensionen, aber nicht in RGB, sondern in 3 Dimensionen, die so heißen. Helligkeit, jeder von Ihnen weiß, dass man Farben unterschiedlich hell wahrnimmt. Und wenn Sie jetzt da Farbproben haben, sortieren Sie zum Beispiel auch nach der Helligkeit. Das zweite ist die Sättigung. Jeder hat eine Empfindung dafür, ist das eine reine Farbe? Oder ist das eine Pastellfarbe oder ist das eine verschwärzlichste Farbe? Also das ist ein zweites Kriterium, das können Sie alle Von Natur aus. Nicht, weil sie es gelernt haben oder ihre Mutter oder ihre Lehrerin es ihnen eingebimst hat, sondern weil das da irgendwo da oben so verdrahtet ist. Es ist wirklich so verdrahtet. Ja? Das zweite Kriterium ist die Sättigung. Und das dritte Kriterium ist der Farbton. Natürlich, grün ist etwas anderes als gelb und gelb ist etwas anderes als blau und so weiter. Also diese Kriterien, danach können Sie auch die Farbproben sortieren. Und machen Sie das mit vielen Menschen, dann werden Sie feststellen, dass das die drei Kriterien sind, nach denen Menschen die Farben sortieren. Und das liegt natürlich daran, ich habe Ihnen jetzt die Mathematik dazu nicht gezeigt, dass Ihre Nervenzellen so verschaltet sind. Das heißt, hier im Auge haben Sie zwar drei Rezeptoren für Rot, Grün und Blau, aber gleich danach geht unser Computer her und verknüpft die. Und zwar zu genau diesen Größen. Helligkeit, Sättigung und Farbton. Und leitet die sogar auf anderen Bahnen zum Gehirn dann. Also genau so sind Ihre Nervenzellen verschaltet. Und deshalb empfinden wir das auch fast alle gleich. Und deshalb können wir in den Größen auch diesen Versuch, ist da jetzt Helligkeit, Sättigung und Farbton angegeben, funktioniert das gut, das einzustellen. Ja? Die Leute kriegen es sehr, sehr schnell hin. Okay? Das ist das Prinzip. Und deshalb wollen wir genau diese Größen eben nach Möglichkeit auch näherungsweise wieder an unseren Einstellern haben. Ja, gut, und die Idee da ist, zum Beispiel ein HLS-Modell zu nehmen. Das ist nicht das Einzige. Und da müssen Sie jetzt ganz kurz nochmal, damit Sie es wirklich verstanden haben, ich merke das immer, dass das ist, in Prüfungen merke ich das, dass das nicht immer richtig verstanden wurde. Es erfordert jetzt auch ein bisschen ein geometrisches Denken. So, nehme ich, das ist der klassische RGB-Würfel. Das heißt, stellen Sie RGB 000 an, sind Sie hier. Machen Sie nur die grüne Kanone an, sind Sie da. Machen Sie nur die rote Kanone an, sind Sie da. Machen Sie die blaue an, sind Sie da. So, und Sie können natürlich auch Mischfarben erzeugen, zum Beispiel rot und blau, dann kommen Sie zu Magenta. Grün und blau, da kommen Sie zu Cyan. Und es muss noch irgendwas geben und so weiter. Ja. Machen Sie alle drei an, kommen Sie zu weiß. Jetzt können Sie alle erzeugbaren Farben mit ihren drei Freiheitsgraden, RGB, können Sie in einem Würfel darstellen. Okay. Jetzt stellen Sie sich den Würfel vor und drehen ihn auf die Spitze. Ich habe jetzt gerade, ich habe ja einen Würfel. Also stellen Sie sich den Würfel vor, ja, und betrachten ihn nicht achsparallel, sondern entlang der Hauptdiagonalen. So, also so schräg durch die Hauptdiagonale. Von dem Punkt, das ist schwarz, geht es jetzt hier hoch zu rot, dann geht es hier zu blau und hier unten geht es nochmal zu rot, blau, grün. Okay? Das wird mir zu schwer jetzt. Sie müssen sich das jetzt so vorstellen. So, und das sind genau diese Dreiecke, die ich eingezeichnet habe. Rot, blau, grün. Die gehen von dem schwarzen Punkt ab. Und von dem weißen Punkt, der genau auf der anderen Ende liegt, da gehen Cyan, Magenta und Yellow ab. Ja? So. Und jetzt wollen Sie diesen Würfel, der ja nichts anderes ist als ein Würfel, den wollen Sie so auf die Spitze stellen in einem Koordinatensystem. Senkrecht wollen Sie haben diese Linie, diese Hauptdiagonale. Und jetzt wollen Sie die anderen Farben darum anordnen. So, und dann entsteht Folgendes. Es bleibt hier ein Würfel geometrisch, das ist ja klar. Aber wenn Sie von unten betrachten, gehen drei Seiten nach oben und dann gehen diese anderen Seiten gehen dann so schräg. Das heißt, gewissermaßen haben Sie hier unten ein Tripod, also ein Stativ, also ein Dreibein. Ja, hier unten haben Sie schwarz. Und dann geht das eben so da hoch. Und hier oben haben Sie weiß. Und das Interessante ist, das geht nicht, die sind nicht übereinander, sondern verdreht nochmal dazu. Ja, okay, so sähe der Würfel aus. Ich bin fast hundertprozentig sicher, bei keinem von ihm ist das im Kopf hundertprozentig klar. Ja, es ist einfach, ja, alle gucken so zweifelnd. Ja, aber ich habe es hier versucht darzustellen, diese Dreiecke, das sind diese Dreiecke der abgehenden Seiten vom Würfel. Und die sind jetzt gewissermaßen so verdreht und stehen dann weiter da. Und genau das ist jetzt die Idee, hier Helligkeit, Sättigung und Farbton zu machen. Denn Helligkeit, das ist ganz klar die Hauptdiagonale, das, was Sie jetzt senkrecht gestellt haben. Und die Farbigkeit, ob etwas rot, grün, blau, cyan, magenta und yellow ist, die ordnen Sie jetzt auf einem Ring. Und das ist genau das, was man im Kopf hinkriegen muss, aber in einer Ebene. Also viele Ideen. Das ist immer dieser Fluch, dass wir das alles geometrisch haben wollen. Ja? Okay. Und so entsteht dann letztlich dieses System, wo man sagt, okay, das ist eine Sechseckpyramide. Eine sechseckige Pyramide. Aber nur deshalb, weil diese Punkte auf eine Ebene gezogen sind. Im Würfel sind sie nicht in einer Ebene. Ja? So, da entsteht so ein Sechseck. Und dann sage ich, ach, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, und der ist ja schon ein bisschen schräg, dann mache ich einen zweiten Schritt, dann mache ich aus dem Sechseck einen Kreis. Und dann kann ich den Farbton, diese Eigenschaft, mehr grün, rot oder blau zu sein, den kann ich dann durch einen Winkel angeben. Und dann normiere ich eben, 0 Grad ist rot und dann geht es weiter. Und dann kann man noch viel darüber nachdenken, kommt zu diesem H-L-S-System, dass man dann noch hergeht und weil hier in dem System ja Purpur und Grün gegenüberliegen, das entspricht aber nicht genau unserer Empfindung. Und da hat man dann viel rumgedreht und das ist auch das, was eigentlich dann die Probleme macht. Niemand versucht es Ihnen so darzustellen, wie ich es jetzt versucht habe, zwar ein bisschen kompliziert, aber immerhin richtig, sondern versucht dann in diesen Systemen etwas zu beschreiben und zu erläutern. Das sind aber so grobe Approximationen, dass das gar nicht geht. Aber zur Einstellung von Farben funktionieren die trotzdem, weil sie genügend nah dran sind in der Approximation. Und deshalb werden sie auch benutzt. Und da kann man das nochmal ein bisschen weiter variieren und tun und machen und so weiter. So, das sind jetzt eben die typischen Systeme, die Sie haben. Und vorletzte Folie. Ich hoffe, die lässt mich jetzt die Farbe hier einstellen. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, was Microsoft da so macht. Macht nämlich wieder nochmal was anderes, weil, was wollte ich denn, ja ist ja egal, Linienfarbe, so eine andere Farbe wollte ich anstellen. Microsoft hat dann auch einmal so Auswahl, da sehen Sie auch, das ist auch so etwas wie eine sechseckige Pyramide. Ja, bitte? Ja, in XP war es anders, ich nehme an, in Windows 8 ist es wieder ganz anders, weil das ist auch alles, ja, und man kann das dann auch eben Benutzer definieren, da hat man dann unterschiedliche Möglichkeiten und Sie sehen aber immer diese Helligkeit dann auf einer weiteren Achse, den Farbton, ja, und hier die Farbsättigung, okay, das sind die Kriterien. So kann man halbwegs vernünftig und nachvollziehbar und steuerbar Farben einstellen. Und das ist wichtig. Mit HLS geht das, mit RGB geht es nicht. Mit Y-Stern, U-Stern, V-Stern, allein das auszusprechen, ist schwierig genug. Da mag keiner das einstellen. Das heißt, wir brauchen etwas, was unserer Empfindung entspricht. Und HLS ist keine große Mathematik, aber das, was wir wollen. Übrigens, wir können damit einfach einstellen und wir können nur das einstellen, was der Monitor auch wirklich erzeugen kann. Ja? Was manche Leute jetzt als negativ empfinden, aber wenn ich Farben am Bildschirm einstellen will, ist das sehr positiv. Weil stellen Sie sich vor, Sie könnten Farben einstellen, wo der Monitor dann sagen würde, Blur, kann ich nicht. Also das wäre nicht schön. Okay, gut. Jetzt alles zusammengefasst, Sie haben schon gesehen, ich habe das mit einigem Engagement hier vorgetragen. Ich hoffe auch, dass da etwas von sitzen geblieben ist, dann bei Ihnen. Wir haben vieles zum Thema Farbe. Weder in der Tiefe, in der mathematischen Tiefe, noch in den Phänomenen wirklich betrachtet. Natürlich gibt es eine Farbwirkung. Das heißt, Farben erzeugen bei Ihnen bestimmte Stimmungen. Farben können beruhigend oder aufreizend sein. Ist so. Ich meine, ich glaube, Chirurgen in einem OP-Saal, die in einem rosa Kittel rumlaufen würden, die würden verrückt, weil es einfach nicht beruhigt. Ja, und man muss stundenlang da drin stehen. Also grün oder blau sind da die Standardfarben. Je nach Krankenhaus, das ist verschieden. Sowas gibt es. Und auch bei Ihnen erzeugt das Wirkungen. Also kalte Farben, warme Farben. Was sind jetzt Farbharmonien? Da sprechen wir noch mal so ganz bisschen nächste Woche drüber. Wann ist etwas harmonisch von den meisten Leuten empfunden? Wann ist etwas nicht harmonisch? Wie wähle ich Farben? Die ganze Druckfarbenerzeugung, hier nochmal in dem Mosaik da dargestellt, ist ein Riesenthema noch, das genau zu machen. Kalibrierung von Monitoren. Wie mache ich das jetzt genau? Sehe ich auf einem Monitor dasselbe wie auf dem anderen? Nein, Sie wissen längst, dass das nicht identisch ist. Aber ich will's und wie kriege ich es hin? Haben wir jetzt nicht besprochen. Farbmanagementsysteme, das, was mit den modernen Betriebssystemen einfach schon mal so mitkommt, aber ob die alles richtig machen, ist nochmal eine andere Frage. Und Farben im Web ist auch nochmal eine andere Frage. Wie übertrage ich ein paar Hexwerte und das wird einigermaßen überall gleich dargestellt? Geht das? Was sind farbsichere Farben? Das kommt darauf an, wie Sie Sicherheit definieren. So. Auch da in diesen Quellen steht jetzt nicht alles, aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel Unsinn im Web zum Thema Farbe. Wenn Sie sich weiter damit beschäftigen wollen, hier in der Bibliothek gibt es den Heinrich Lang. Das ist ein seriöses Buch, nicht zu dick und in Deutsch geschrieben. Zwar ein bisschen fernsehtechnologielastig, aber immerhin richtig. Der Heinrich hat es wirklich verstanden. Darum kann ich das Buch nur empfehlen. Und ansonsten der Charles Poynton, der hat im Internet verschiedene FAQs, also Frequently Asked Questions, gemacht, wo er auch bestimmte Zusammenhänge, Gamma und Farben und so, wirklich ordentlich und richtig erklärt hat. Ja, und das war's schon.